Ja, wir wollen uns wirklich unter deine Gnade stellen. Denn wir wissen, dass alle unsere Wege, alle unsere Bemühen umsonst ist, wenn wir unseren Schöpfer missachten und aus unserem Leben herauslassen. Herr, wir haben das gerade auch gesungen, heilig bist du. Und wir bekennen vor dir, dass wir nicht heilig sind, wie du es bist. Aber wir legen unser Leben, all unsere Schuld vor dich hin und bitten um Vergebung und danken dir für deine Treue. So, Herr, bitte ich, rede du jetzt mit uns. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Amen. Ein Trinker steht vor der Kneipe und überlegt, gehe ich da rein? Ein Mann steht auf der Reeperbahn. Man sieht eine Kleinigkeit da liegen, etwas, was einem ganz gut gefallen könnte. Keiner würde es merken, wenn ich es mitnehme, auch wenn es mir nicht gehört. Arbeitskollege hat uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, ihm eins auszuwischen, es ihm heimzuzahlen. Und dann beten wir im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gerade dieser Satz von dem Vater unser hat für viele Menschen große Probleme bereitet, große Sorgen. Ich war neulich auf einer Konferenz, wo eine Frau die Frage gestellt hat, wie kann das denn sein? Sie hat gesagt, ich bete das Vaterunser jeden Tag, aber bei dem Satz halte ich den Mund, weil ich nicht glauben kann, dass Gott uns in Versuchung führt. Es wird auch sonst in der Bibel bezeugt, dass Gott uns nicht in Versuchung führt. Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Ich fand es sehr interessant, vor 5 Jahren war das, glaube ich, dass der Papst, also der mit dem spitzen Hut rum, hatte vorgeschlagen, dass gerade dieser Satz vom Vater unser anders übersetzt werden sollte. Es gab große Furore. Der Papst will das Vater unser ändern. Das geht ja nicht. Interessanterweise, 2 Jahre später ist die offizielle italienische Übersetzung verändert worden, habe ich gerade erst neulich erfahren, dass der sich zumindest in Italien durchsetzen konnte. Die Sache ist, also dieser Satz ist ohnehin nicht so ganz leicht zu übersetzen, aber von dem Sinn her wäre es sicherlich besser übersetzt als bewahre uns vor der Prüfung. Schwere Erfahrungen im Leben sind, also häufig zumindest, keine Versuchung in dem Sinn. Aber sie sind Prüfungen und wir dürfen darum beten, dass wir davor bewahrt bleiben. Man denke da an Jesus im Garten von Gethsemane. In Matthäus 26, 39 heißt es, und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und hier verwendet er auch dasselbe Wort wie in dem Vater unser. Und er ist definitiv nicht in der Versuchung, oh, ich könnte ans Kreuz genagelt werden, ist das nicht toll? Nein, sondern es steht eine Prüfung bevor. Und Jesus selber bittet den Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mich vorübergehen, bewahre mich davor. Aber oh, so wichtig, was er da zum Schluss von diesem Vers gebetet hat. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. In einem Buch über das Vaterunser habe ich gelesen, der Autor, Max Lucado heißt der, hat gesagt, dieser Satz vom Vaterunser führe uns nicht in Versuchung, das bereitet den intelligentesten Theologen große Probleme, aber einem Kind nicht. Stell dir folgendes Szenario vor. Es liegt Schnee und Eis draußen. Und ein Vater geht mit seinem Kind der Straße entlang und das Kind liebt es, dass es Schnee gibt und tobt rum. Und der Vater warnt, pass auf, es sind glatte Stellen, du könntest hinfallen und dir wehtun. Das Kind tobt fleißig weiter, stört sich nicht daran, bis es dann passiert. Füße in die Höhe, Kopf auf den Boden, ouch. Tut doch weh. Das Kind steht dann auf, klammert sich an die Hand des Vaters und sagt, zeig mir, wo die glatten Stellen sind, dass ich mir nicht nochmal weh tue. Bewahre mich davor. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ich bin schon mal auf die Schnauze gefallen. Bewahre mich davor, dass ich den Karren gegen die Wand fahre. Es ist die Bitte eines Kindes an seinen Vater, an seinen Papa. Und es ist nicht umsonst, dass wir dieses Gebet als Vater unser bezeichnen. In diesem Gebet haben wir schon um unsere Bedürfnisse für heute gebetet. Gib uns heute unser tägliches Brot. Wir haben schon um Befreiung von der Last der Vergangenheit gebetet. Vergib uns unsere Schuld. Und nun bitten wir das, was wir für die Zukunft brauchen. Führe uns nicht in Versuchung. Bewahre uns vor der Prüfung. Erlöse uns von dem Bösen. Es ist erstaunlich, wie Jesus alles, was wir von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesen wenigen Sätzen hineinbringt. Und es ist überwältigend, wie unser Vater uns alles, was wir für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so gerne gibt. Aber wir müssen auch erkennen, selber ehrlich damit umgehen, dass mit dem Erlöse uns von dem Bösen nicht gerade immer ein Zuckerschlecken. Ein Bruder von mir, der musste immer den Rebel spielen. Wenn ein Schild da hing, Eintritt verboten, da musste er rein. Aber wenn keiner es gewusst hat, hat es auch keinen Spaß gemacht. Und es waren nicht nur Räume, die er nicht betreten sollte, sondern hat alles Mögliche ausprobiert, was auch manchmal schwere Folgen mit sich gebracht hat. Verschiedene Male hat er es mit der Polizei zu tun bekommen. Meine Eltern haben alles in ihrer Macht Stehende versucht, um ihn zur Vernunft zu bringen. Aber es war dann wieder mal ein Fall, wo die Eltern die Grenzen ihrer elterlichen Macht erleben und anerkennen mussten. An verschiedenen Stellen seines Lebens mussten sie ihn einfach loslassen. Es hat ihn wirklich zutiefst wehgetan, zu sehen, wie er sich selber immer wieder ein Bein gestellt hat. Aber er musste manche Erfahrungen machen, um endlich wachgerüttelt zu werden. Und er hat aufgrund seiner Lebensweise und Entscheidungen vieles erleiden müssen. Nun, dieser Bruder ist mein Bruder, der vor einigen Jahren in einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und nach seinem Tod haben verschiedene Leute, gerade hier aus der Gemeinde, mich gefragt, war er Christ? Und ich habe gesagt, ja, aber sein Heiligschein hing ganz schön schief. Kennst du auch solche Leute? Bist du auch so ein Leut? Oh, die Versuchung. Die verführt uns immer wieder. Wir erleben sie immer wieder als sehr, sehr stark. Ach, was für den einen eine Versuchung ist, mag für den anderen nicht so die Versuchung sein. Dafür sind es andere Punkte. Und wir müssen auch erkennen, dass wir als Menschen wirklich eine Wahnsinnsbegabung dafür haben, dass was wir gerade machen wollen, was uns gerade sehr attraktiv erscheint, dass wir das rechtfertigen können. Sagen, ja, es kann doch nicht verkehrt sein, es ist doch so klein oder wie auch immer. Oh ja, führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns vor der Probe, vor der Prüfung und erlöse uns von dem Bösen. Eine Sache, was uns in unserer Zeit sehr schwer fällt, aber was in der Bibel deutlich bezeugt wird, was meine Eltern mit meinem Bruder erleben mussten, an verschiedenen Stellen müssen wir Menschen loslassen. Müssen wir sie machen lassen, weil wir sie auch nicht zwingen können, aufzuhören. In 1. Korinther 5, in den Versen 4 und 5, lesen wir über Missstände in der Gemeinde in Korinth. Und Paulus schreibt dazu: Im Namen Jesu, unseres Herrn, wollen wir uns versammeln, ihr und mein Geist, und zusammen mit der Kraft Jesu, unseres Herrn, diesen Menschen dem Satan übergeben, zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Nun, ich gebe zu, es ist sehr gewagt, gerade diesen Text mittendrin in eine Predigt hineinzubringen, wirft natürlich viele Fragen auf. Aber verlieren wir uns nicht in diesen jeden einzelnen Detail, sondern merken wir, was er hier sagt, ist, wenn jemand sich gegen Christus wendet, dann, also das an den Satan übergeben ist nicht, wir schicken ihn in die Hölle. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er hier in dem Text sagt, weil er möchte, dass sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Es geht darum, er wird die Konsequenzen seines Verhaltens tragen und ertragen müssen. Aber beten wir dafür, hoffen wir darauf, dass er zur Besinnung kommt, dass er sein Herz wieder zu Christus wendet. Das ist das Ziel, das ist der Sinn und Zweck davon. Es wird uns erlaubt, die Konsequenzen der Sünde zu tragen, wenn wir nicht einsichtig sind in der Hoffnung, dass diese Folgen unser Herz zu dem Vaterherz zurückführen wird. Gerade diese Woche wurde ich gefragt, warum lässt Gott das eigentlich alles zu? Warum erduldet er das Ganze, was Menschen tun, dass sie ihn so verachten? Ich habe gesagt, die kurze Antwort, weil er uns liebt. Weißt du, in einer Beziehung, also in einer echten Beziehung, kann es nur sein, dass beide Parteien in diese Beziehung hineintreten. Wenn jemand gezwungen wird, bei jemandem anderen zu sein, dann muss es in Frage gestellt werden. Ich meine, gut, kleine Kinder bei den Eltern lassen wir erstmal außen vor, okay? Aber wenn wir als Erwachsenen Beziehungen mit anderen haben, dann müssen beide daran beteiligt sein. Wenn einer gezwungen ist, den Umgang mit dem anderen zu haben, kann man nicht wirklich von Beziehung reden. Die beiden müssen dazu beitragen, die beiden müssen dabei sein, ob das wirklich eine gute und tiefe Beziehung entstehen und wachsen kann. Und so ist es auch mit unserem Gott. Er möchte, er sehnt sich danach, eine enge, tiefe Beziehung mit uns zu haben. Aber auf das es eine wahre Beziehung ist, müssen beiden Parteien dabei sein. Und Gott zwingt uns nicht dazu, mit ihm in Beziehung zu leben. Aber er ruft uns zu. Ich finde es faszinierend. Also die Propheten im Alten Testament, ist nicht immer ganz leicht, die durchzulesen, gebe ich zu. Aber es lohnt sich trotzdem. Was mir immer wieder auffällt da, was mich immer wieder also begeistert daran ist, Gott sagt, ihr habt euch gegen mich gewendet, ich werde euch bestrafen, aber dann kommt immer und ich werde euch zu mir zurückholen. Ich werde euch zurückholen, ich werde euch vergeben, ich werde euer Gott und ihr werdet mein Volk sein. Diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Liebe sprudelt immer wieder aus diesen Texten hervor, weil so ist unser Gott. Ja, er bestraft, aber wie ein guter Vater bestraft er, auf dass wir lernen, auf dass wir unsere Herzen wieder zu ihm kehren, dass wir in diese Beziehung mit ihm eintreten, dass wir seine Hand halten und sagen, bewahre mich vor der Prüfung. Ja, das Vaterunser hat es ganz schön in sich. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wir gar nicht mehr fähig sein werden, dieses Gebet einfach so runterzuleiern, sondern dass wir wirklich über jeden Satz davon nachdenken müssen, ernsthaft überlegen, kann ich das jetzt ehrlich beten? Vergebe ich vergebe ich den anderen, wie ich das von Gott erbitte? Will ich wirklich nicht in Versuchung geführt werden? Will ich wirklich? Kein Gebet des Mindestmaßstabes. Es geht nicht darum, dass wir dieses Gebet beten, um zu sagen, Herr, lass mich das Mindestmaß erfüllen, auf das ich gerade noch so in den Himmel hineinschleichen kann. Nein, das ist gar nicht das, worum es geht. Sondern, dass wir von unserem Gott lernen, dass wir mit unserem Gott leben. Und die Disziplin, die Gott uns erleben lässt, ist da, um uns zum Erbarmen zu führen. Und sie macht uns nicht erbärmlich. Aber wenn wir das Vaterunser ehrlich beten, wenn wir wollen, dass sein Name geheiligt wird, dann können wir nicht mit dem Feuer spielen und denken, es wird mich schon nicht verbrennen. Wenn wir wollen, dass sein Reich kommt, dann können wir die Anweisungen des Königs nicht einfach links liegen lassen. Wenn wir wollen, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, dann muss er in unseren Herzen Gehör und Gehorsam finden. Dein Vater ruft auch jetzt dir zu. Mein Kind, lass das Spiel mit dem Feuer und erfreue dich an meiner Wärme. Jesus hat nicht all deine Schuld getragen, dass du dennoch weiterhin in der Sünde lebst. Und es ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass du der Sünde nicht mehr dienen musst. Es ist sein Herzenswunsch, dass du ihr auch nicht mehr dienen willst. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dieses Gebet wollen wir jetzt gemeinsam singen.